und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Heute habe ich ein ganz wundervolles Podcast-Interview für dich, denn zu Gast ist heute bei mir Sonja Piontek. Sonja ist mega erfolgreich, aber dazu werde ich später noch was sagen. Und ja, vielleicht würde der eine oder die andere sagen, sie wurde vom Glück geküsst in ihrem Leben, weil sie unfassbare Dinge erreicht hat. Und dennoch möchte Sonja heute aber auch ihre Erfahrungen über die gescheiterte Beziehung, der Verlust ihres Babys berichten. Und ich freue mich sehr, dass Sonja uns so viele schöne, inspirierende Gedanken mitgibt, die sicherlich auch dir auf die eine oder andere Weise helfen und unterstützen können, eben mit Krisenzeiten und schweren Situationen zurechtzukommen. Aber hör selbst, ich wünsche dir ganz viel Spaß, gute Inspiration und jetzt geht's los mit Sonja Piontek. Ich freue mich heute, die frisch gebackene Spiegel-Bestseller-Autorin Sonja Piontek in meinem Podcast zu haben. Herzlichen Glückwunsch, Sonja, dazu. Du bist es diese Woche geworden, hast das rote, schöne Schild auf dein Buch geklebt bekommen und was für ein wundervolles Gefühl. Und dass ich dich jetzt hier noch in meinem Podcast haben darf, so ausgezeichnet, freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen.
Danke dir, liebe Katja. Ich bin immer noch auf so einer Glückswolke und kann das kaum glauben, dass da jetzt wirklich der orange Sticker drauf ist. Ein echtes Herzensthema für mich. Und ja, ich bin glücklich, diesen Moment auch mit dir feiern zu dürfen, mit deinen Hörern und Hörerinnen feiern zu dürfen und freue mich riesig auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch auf unser Gespräch und zum Buch kommen wir natürlich auch noch. Aber ein bisschen müssen wir, glaube ich, dich erstmal noch vorstellen. Und weil ich selber nicht genau wusste, wer du eigentlich bist, habe ich mal gegoogelt. Ich wette mit dir, du wirst das alles kennen, aber ich muss es vorlesen. Ich habe es geklaut bei Google, ihr könnt es alles nachlesen.
Ja, bin Sonja ich jetzt Piontek. Gespannt, was du gefunden hast.
Sonja Piontek. Die Bunte bezeichnet sie als Powerfrau mit Herz und Verstand. Sonja Piontek ist eine preisgekrönte Thoughtleaderin, international gefragte Keynote-Rednerin, CSP und Bestseller-Autorin mit einem außergewöhnlichen Lebensweg. Sonja hat in 6 Ländern gelebt, eine beeindruckende internationale Konzernkarriere absolviert, 2017 ihren Job als Marketingdirektorin für BMW Asien gekündigt und sich erfolgreich selbstständig gemacht. Die sympathische Münchnerin hat in ihrem Leben große Erfolge verbucht. Sie weiß, wovon sie spricht. Doch auch sie musste Herausforderungen und tiefe Verluste überwinden. Dank ihres phönixhaften Wesens gelang es ihr immer wieder, ihre Flügel erneut auszubreiten und aufzusteigen zu neuen Höhen. Zu ihren Kunden zählen Weltkonzerne wie Airbus, Bayer, BMW, Google, IBM, Siemens etc. Sonja, bist du diese Frau, wie ich dich, wenn ich dich google, lese, findest du dich darin heute noch genauso wieder, wie vielleicht damals, als der Text verfasst wurde?
Ja, und doch ist es nicht alles, weil das liest sich so ein bisschen wie, geil, die hatte mal ein richtig gutes Leben, alles toll gelaufen. Und in meinem Leben waren von früh an sehr viele Herausforderungen auch. Ich hatte nicht nur ein Leben auf der Sonnenseite, nicht nur ein Leben auf der Überholspur, sondern ich habe durchaus auch viele Herausforderungen meistern müssen, dürfen, hatte ganz schwere Verluste, tiefe Verluste und habe wirklich die verschiedensten Seiten vom Leben kennengelernt. Und was mir wichtig ist einfach auch, dass das ist kein... Das liest sich so ein bisschen wie so eine Erfolgsmaschine, wo alles toll ist. Ich bin ein Mensch, der sehr sensibel ist, der sehr verletzlich auch ist, gelernt hat, auch Verletzlichkeit zuzulassen und der vor allen Dingen ein Riesenherz hat und dieses Herz sehr, sehr gerne mit anderen Menschen teilt.
Ja, wunderschön. Und da bringst du es auch wieder auf den Punkt, ne? Egal, was wir erreichen, egal, wie erfolgreich wir sind, ne? Es kommt auf was ganz anderes an. Und das finden wir bei jedem Menschen im Inneren. Dennoch möchte ich noch mal ganz kurz zu deinen wirklich sensationellen Erfolgen aus deiner
Danke.
Businesswelt zurück. Was denkst du, hat dich in so jungen Jahren schon so erfolgreich werden lassen?
Vermutlich eine Konstellation an Eigenschaften. Das eine ist Mut. Mut, Chancen zu sehen und mich immer wieder zu trauen, auch durch Türen, die sich vielleicht auch ganz klein bisschen nur geöffnet haben, einfach durchzuschreiten. Mit diesem Verständnis, was ist denn, also da ist eine Opportunity, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sondern einfach wirklich sagen, hey, da ist eine Möglichkeit, fühlt sich intuitiv gut an, also gehe ich in diese, durch diese Tür durch. Und viele Menschen stehen vor diesen Türen, die sich öffnen und sagen, ja, aber, natürlich gibt es 100 Abers, aber wenn ich da nicht durchschreite, dann kann ich eben so viel nicht erleben. Das war, glaube ich, mit Sicherheit ein Punkt, der mir in meinem Leben sehr stark geholfen hat, auch wirklich sehr erfolgreich zu werden. Und zum anderen auch das Thema, und das baue ich auch sehr viel in meine Coachings ein, Stärkenfokussierung. Wenn ich jetzt hier versuchen würde, eine IT-App zu kreieren, ich würde scheitern. Was ich in meinem Leben wirklich immer schon gemacht habe, ich habe wirklich mich sehr stark damit befasst, was kann ich? Was macht mir richtig Freude? Und da wirklich die Karten drauf gesetzt. Weil es bringt doch nichts, wenn ich mich irgendwo zwinge zu was, was mir meinem Naturell nicht entspricht, was mir nicht entspricht und mich da wirklich quäle. Weil wenn ich wirklich was erreichen möchte und erfolgreich und dabei auch glücklich, weil Erfolg ist für mich nicht Zahlen auf dem Konto. Erfolg ist für mich auch wirklich im Herzen erfolgreich. Wenn ich das möchte, dann muss ich was machen, wo ich einfach sage, Wahnsinn, und hierfür werde ich bezahlt. Und den Moment habe ich sehr häufig in meiner Karriere schon gehabt, dass ich mir gedacht habe, krass, und dafür werde ich bezahlt, weil es einfach so viel Freude gemacht hat.
Ja,
Und
wunderschön.
natürlich war mir bewusst, dass das, was ich da auch gerade leiste, sehr viel war. Aber die Freude hat so überwogen, dass ich mir einfach gedacht habe, wie geil. Und das darf man. Es ist ja, wir haben ja die Verantwortung und die Möglichkeit in unserem Leben wirklich, uns ein Leben zu gestalten, das uns auch Spaß macht und Freude macht.
Absolut, absolut. Wenn du sagst, du hast Mut gehabt, eben kleine, nur entspalt geöffnete Türen für dich aufzumachen, dann würde ich ja jetzt denken, ganz oft ist ja so das Gegenteil von Mut die Angst, das nicht zu wagen, das Angst vorm Scheitern, Angst nicht gut genug zu sein. Gibt es Angst oder gab es zu dem Zeitpunkt, als du eben in dieser Businesswelt so erfolgreich warst, gab es da Ängste für dich oder konntest du die Angst zu deinem Freund machen?
Selbstverständlich gab es Ängste, es gab Ängste, es gab Zweifel, es gab immer wieder auch bei mir Momente, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wie werde ich, was für ein Feedback werde ich dafür kriegen? Wird das funktionieren? Werde ich dafür sanktioniert werden? Als Frau in so einer männerdominierten Welt bist du immer auf einem ganz schmalen Grat unterwegs. Und ich bin jemand, der schon auch viel Wert drauf legt, dass es eben, dass es harmonisch läuft, dass es und der Dinge auch sehr persönlich nimmt, wenn es dann mal irgendwo geknallt hat. Natürlich waren da viele Ängste. Die waren auch noch bevor ich in der Konzernwelt so eine große Karriere auch gemacht habe. Ich war zum Beispiel, ich habe im ersten Semester meines Studiums habe ich angeboten bekommen von unserer Professorin ein Stipendium der Staatsregierung Indonesiens für ein
Wow.
Semester in Indonesien. Ich natürlich in meiner Intuition sofort gesagt, yes, Chaka, mache ich selbstverständlich. Ja, und dann wurden meine Knie weich. Weil dann kam natürlich irgendwann der Intellekt mit rein und meinte, du kennst die Kultur nicht, du kannst die Sprache nicht, das Ganze ist viel zu früh in deinem Studium, das sollte eigentlich erst später passieren. Außerdem, und dann kam so diese tick, 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 diese Liste an Ja, aber. Und ich hatte, als ich in dem Flieger saß, echt ein mulmiges Gefühl. Und das ist okay. Da kann man sich ganz mit einer ganz einfachen Thematik helfen, nämlich indem man sich eine ganz einfache Frage stellt, die aber brutal ehrlich beantwortet. Und diese Frage lautet: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ganz banale Frage, aber in der Ehrlichkeit wird es dann schon bisschen schwierig oft, aber sich mal dann wirklich überlegen, was kann denn passieren? Wir sind ja nicht in einem Umfeld, wo wir in existenzieller Not sind, wo wir wirklich in Lebensgefahr kommen, sondern es ist in vielen Fällen ja oft so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Ego angekratzt ist, dass man umdrehen muss. Auch so beim Schreit ich durch eine neue Türe. Als ich mich selbstständig gemacht habe, bei BMW gekündigt habe, nach 13 Jahren im Unternehmen, in dieser Position, mein gesamtes deutsches Umfeld hat gesagt, du kannst doch aus so einer Position bei BMW nicht kündigen. Meine asiatischen Freunde haben alle gesagt, geil, was machst du? Und ich selber hing irgendwo so dazwischen, es fühlt sich richtig an, aber irgendwie traue ich mich noch nicht ganz. Und irgendwann habe ich mich getraut und ich habe mir wirklich dann überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe jahrelange Erfahrung. Ich habe eine Karriere, auf die ich zurückblicken kann. Ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ich habe Business Connections. Ich habe private Connections. Ich habe genügend Geld, dass ich nicht verhungere. Ich habe Freunde, Familie, die zu mir stehen. Was passiert denn? Das Allerschlimmste, was hätte passieren können, dass es nicht geklappt hätte mit der Selbstständigkeit. Ja, hätte das Ego schon angekratzt, aber wäre jetzt auch nicht existenziell gewesen. Und ich hätte auch jederzeit in die Konzernwelt zurückgehen können. Also es ist oft so, du kannst doch nicht. Ja, warum denn nicht?
Ja,
Dann
ich
habe ich
glaube auch
irgendwann,
nicht.
hatte ich die erste Einladung als Rednerin. Wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, mich auf irgendeine Bühne zu stellen und als Rednerin zu agieren. War überhaupt nicht in meinem Spektrum, habe mir gedacht, ach, das klingt ja mal, klingt ja so ein bisschen interessant, schauen wir mal. Gehe auf die Bühne, merke, es macht mir Spaß, merke, dass das Feedback richtig gut ist, bin dann nochmal auf eine Bühne gegangen, merkte, dass es richtig Spaß macht, dass das Feedback richtig gut war. Und jetzt, 4, 5 Jahre später, bin ich eine von, ich glaube, in Deutschland gibt es gerade mal um die 20 Certified Speaking Professionals und bin Top 100 Rednerinnen. Und ich mir denke, hey, hätte ich mich damals nicht getraut, was Neues auszuprobieren und auch zu sagen, ich fühle mal rein, wenn ich, und wenn es nichts gewesen wäre, dann hätte ich halt, wäre ich rückwärts raus, hätte die Tür zugemacht, hätte mir gedacht, boah, nee, da schaust nimmer rein. Also man kann ja so eine Tür auch wieder schließen, wenn sie nicht passt.
Absolut, absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer denken, mein Gott, die Sonja wird ja auch vom Glück geküsst, ne? Die wird ja so
Ja, das höre ich so oft.
durchgetragen, die hat ja so viele Chancen in ihrem Leben bekommen. Aber du hast es ja schon in deinen ersten Sätzen angeteasert. Du hast durchaus auch deine Herausforderungen meistern müssen. Und 2020, hast du mir schon im Vorgespräch erzählt, war so das schwärzeste und düsterste Jahr in deinem Leben, weil du innerhalb von 3 Monaten 3 schwere traumatisierende Schicksalsschläge, wenn man es so nehmen will, hinnehmen musstest. Was ist da genau passiert?
Ja, ich war vielleicht, um es ein bisschen noch mal einzubetten in mein Setting, wo ich damals war. Ich hatte Ende 2017 BMW verlassen, bin in Singapur geblieben, habe mich selbstständig gemacht und habe innerhalb von 2 Jahren mir ein ganz neues, noch fantastischeres Leben aufgebaut. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin in so einer Aufwärtsspirale. Es lief sowas von saugut. Ich war glücklich, es war an so einem Punkt, wo ich mir manchmal gedacht habe, kann das überhaupt alles wahr sein? Also ich habe einen Preis nach dem anderen gewonnen, war ständig in den Medien, habe Wahnsinnskunden. Also es ging so in der Spirale nach oben. Hatte dann auch in der Zeit einen ganz tollen neuen Partner kennengelernt, wo ich so das Gefühl hatte, Deutschen, das ist die Liebe meines Lebens. Das ist so der Partner, mit dem ich jetzt auch irgendwo nach Hause komme. Also ich war noch in Singapur, er war in Deutschland. Und es war so, meine Welt war scheinbar perfekt. Und dann kam 2020 und ich habe unser ungeborenes Kind verloren, wurde kurz darauf von dem Mann verlassen mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich und ich wurde noch nie so geliebt wie von dir, aber ich schaffe das nicht. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, kam Corona dann und hat mir mein gesamtes Business wirklich von 100 auf 0 gedrückt. Und diese drei wirklich traumatischen Erlebnisse von so einer hohen Absprungbasis auch, das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich bin in ein ganz dunkles, tiefes Tal der Tränen gebrochen, würde ich fast sagen. Habe noch nie solchen Schmerz erlebt. Mir war auch nicht bewusst, dass so ein Schmerz überhaupt möglich ist. Also ich hatte körperlichen Schmerz schon erlebt, auch nach einer ziemlich blöd gelaufenen OP. Und der war extrem. Aber dieses Gefühl von, es reißt mir das Herz raus. Mir war nicht bewusst, dass man das wirklich spürt. Und das waren bittere Stunden. Es war eine sehr düstere Zeit in meinem Leben. Ich habe auch wirklich Momente gehabt, wo ich nicht wusste, woher ich die Kraft für den nächsten Atemzug nehmen soll. Und ich habe dann irgendwann in meinem Bett liegend, wie so ein Embryo lag ich dann, habe geheult. Und es war so, ich hatte schon fast keine Tränen mehr, so viel hatte ich geweint. Und da war für mich so diese Erkenntnis, so will ich nicht mehr leben. Und jetzt ist so eine Erkenntnis, dass ich so jetzt nicht mehr weitermachen möchte. Natürlich eine schöne Erkenntnis, aber da ist natürlich noch nichts passiert. Das ist so wie, ich würde gerne den Everest besteigen. Ja, schön, wenn du aber weiter auf dem Sofa sitzen bleibst, dann wirst du den Everest nicht besteigen. Und dann ging es wirklich darum, mich Schritt für Schritt daraus zu arbeiten und wirklich in ganz vielen kleinen Einzelschritten den Weg rauszufinden aus diesem Tal der Tränen. Und ich habe in der Zeit erstmals gelernt, um Hilfe zu bitten. Kannte ich nicht. Jetzt bin ich wirklich jemand, ich würde mal sagen, ich habe ein bisschen was im Hirn. Es war mir intellektuell davor nicht möglich, den Schluss zu ziehen, wenn ich allen in meinem Umfeld gerne helfe, könnte es ja durchaus auch sein, dass mir mal jemand gerne hilft. Hatte ich nicht begriffen. Dieses Konzept war für mich indiskutabel. Sonja bittet nicht um Hilfe. Zum einen kriege ich eh alles hin. Zum anderen wollen die mir ja eh nicht helfen. Und irgendwann in dieser Phase war ich eben so tief unten, dass ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe. Es war eine tolle Erkenntnis, aber es war nicht einfach, um Hilfe zu bitten, zu lernen. Ich konnte es ja nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Und die ersten Schritte, die waren kläglich, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man um Hilfe bittet, dass man wirklich jemanden auch mal in die Augen schaut und ganz klar sagt, formuliert, was man braucht. Wirklich sagt, Katja, mir geht es heute nicht gut. Kannst du bitte mit mir spazieren gehen? Wenn das nicht so klar ist, woher soll das Gegenüber wissen, was Sache ist? Und was wir völlig unterschätzen, ist, das Gegenüber hat oft ja selber auch ganz schöne Themen. Das heißt, die Fähigkeit und die Bereitschaft zu sehen, wie es dir wirklich geht, ist manchmal einfach nicht da. Das heißt, das habe ich lernen dürfen in dieser Phase und ich bin echt glücklich, dass ich das lernen durfte. Weil mein Leben ist so viel schöner jetzt, wo ich es auch mal schaffe, einfach mal zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Das kriege ich gerade allein nicht hin. Und ich habe gelernt, dass ich verletzlich bin und dass es okay ist, verletzlich zu sein. Und es war, mir selber das einzugestehen, war sogar noch schwerer als dem Umfeld gegenüber. Und dann, als ich diese beiden großen Themen für mich angenommen hatte, ging es wirklich darum, mir in vielen, vielen kleinen Schritten und viel auch, ich habe mich da viel drauf berufen, auf das, was ich in meinem Leben davor als Werkzeuge hatte, um so glücklich und erfolgreich zu werden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das mir davor geholfen hat, dann kann es mir auch helfen, jetzt aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und es hat funktioniert.
Sehr gut. Wobei ich ja in meinen Coachings oder auch in meinem eigenen Leben sehr häufig feststelle, dass ja ganz oft es so ist, dass wir vielleicht im Business-Bereich mega erfolgreich sind und im Privaten vielleicht gar nicht das Leben so leben können oder nicht wissen, wie wir es gestalten dürfen, bevor es uns dann irgendwann klar wird, um es so zu leben, ja, wie wir es uns wünschen, weil ja sehr häufig die Wunden aus der Kindheit ja in Beziehungen tatsächlich aufgearbeitet und verarbeitet werden, um sich da nicht immer an die gleichen prägenden Muster von Liebe zu hängen. Findest du da bei dir ja auch so einen roten Faden von deinem Erfolg im Business zu dem, ja doch, jetzt, ich nenne es einfach Scheitern, auch wenn es sich bitte anhört, zu einem Zeitpunkt in deinem Leben, du hattest gerade dein Baby verloren. Ich meine, das war ja auf Zukunft ausgerichtet, diese Beziehung.
Ja, total.
Ja, und so wie du das ein bisschen schilderst, ist es ja auch fast so, als wenn du überhaupt nicht damit gerechnet hast, dass er jetzt geht. War das so?
Jein, also wir hatten natürlich unsere Themen, Für mich war aber diese Liebe, die so tief war, war für mich eine solid genuge Basis, um zu sagen, wir kriegen das hin. Also er hatte Themen, ich hatte Themen und für mich ist aber, ich bin sehr lösungsorientierter Mensch und für mich war klar, wir schaffen das, wenn wir nur wollen. Und er hat immer schon wieder gesagt, und das muss ich ihm auch wirklich zugestehen, Sonja, du bist eine Nummer zu groß für mich, dich habe ich nicht verdient. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Für mich war ein, wenn ich dich will und wir uns lieben, dann muss das funktionieren. Und ich habe nicht begriffen zu dem Zeitpunkt, was es bedeutet, wenn ein Mensch so wenig Kraft, Selbstwertgefühl, Glauben an sich hat, dass er sich so wertlos fühlt, dass er sagt, mit der Frau verdiene ich eigentlich gar nicht zusammen. Ich habe es nicht begriffen. Und da habe ich in der Phase oder danach dann unglaublich viel, ich habe sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe sehr, sehr viel auch über mich gelernt, aber in diesem Prozess natürlich auch darüber, welche Verletzungen Menschen in meinem Umfeld haben und wie tiefgreifend solche kindheitlichen Traumatisierungen oft sitzen, die Menschen wirklich nicht ermöglichen, wenn sie nicht bewusst damit arbeiten, da auszubrechen und zu sagen, jetzt bin ich dran, jetzt lebe ich das Leben, das ich mir wünsche, das ich mir so sehnlich wünsche. Und da habe ich viel gelernt und ich bin wesentlich empathischer dadurch geworden. Ich bin wesentlich bewusster damit dadurch geworden, mit meinem Umfeld, aber vor allen Dingen auch mit mir selbst. Also ich habe auch tief, tief reingeblickt in meine Verletzungen. Ich weiß noch, ich habe in der Phase auch ein sehr wertvolles Retreat gemacht, den Hoffmann-Prozess. Und da geht es eben auch um Kindheitsthemen, Musteraufarbeitung. Und ich bin da so ein bisschen reingegangen mit diesem, ich weiß gar nicht, warum ich da bin. Ich hatte doch eine tolle Kindheit, war doch nichts. Ja, irgendwann kommt dann der Moment, wo du merkst, naja, es sind doch ein paar Themen hängen geblieben. Und ich habe eine sehr bunte Kindheit gehabt. Also ich bin als eineiiger Zwilling geboren. Auch das ist natürlich alles andere als normal. Eltern haben sich dann mit 12 getrennt. Wir waren in der Zeit in der indischen Sekte. Unsere Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau. Also da waren schon interessante Themen dabei, die jetzt vielleicht auch gerade auch das Zwillingsein, ein kleines Mädchen schon auch durchaus prägen. Also es
Absolut.
war dann auch so dieses, ich weiß, wir waren dann in der Gruppe damals auch mal zusammengesessen und da ging es dann darum, okay, wer hat von seinen Eltern gehört, ich liebe dich? Und ich so, ja, selbstverständlich. Und irgendwann hatte ich so einen Wow-Moment, wo mir wirklich begreiflich wurde, ich habe nie gehört, ich liebe dich. Ich habe immer nur gehört, ich liebe euch. Oder im Maximum, ich liebe dich, Komma, aber deine Schwester genauso. Das heißt, ich habe als kleines Mädchen nie mal dieses Gefühl gehabt, ich als ich werde gesehen, sondern es war immer nur ich als wir. Und wenn dir sowas mal be bewusst wird, da kannst du dann mitarbeiten. Und das ist wunderschön, aber es ist natürlich auch ein nicht ganz einfacher Weg.
Absolut, absolut. Ich kann mir schon vorstellen, um nochmal kurz auf Partnerschaften und Beziehungen zurückzukommen, dass, wie dein Ex-Freund damals gesagt hat, du bist eine Nummer zu groß für mich. Ich glaube schon, dass es erfolgreiche Frauen, ja, nicht das ist, was ich will und das auch finde, dass die höher stehen dürfen, auf Augenhöhe stehen dürfen, tiefer stehen dürfen, jeder da, wo er steht und wo er sich wohlfühlt. Dennoch glaube ich, mit diesen Klischees, wie wir alle groß geworden sind, wünscht sich der Mann mindestens noch auf Augenhöhe zu sein. Der eine oder andere, sicherlich gibt es die, die dich dann auf Augenhöhe gut aushalten können. Aber da, wo du drüber stehst, sage ich immer, erinnerst du sie ja auch vielleicht tagtäglich mit deinem Erfolg an ihre eigene Minderwertigkeit oder nicht so erfolgreich zu sein. Und das ist vielleicht tatsächlich auch schwierig auszuhalten. Und bei deinem Ex-Freund auch dieses, ne, ich bin es nicht wert, wo natürlich ganz deutlich dieser Glaubenssatz in ihm herauskommt und sagt hier, ich möchte es vielleicht aber auch nicht immer fühlen, dass ich es nicht wert bin.
Ja, und es war ganz lustig, weil ich habe es nie so gesehen, weil, also er ist Arzt, und hat auch als Notfallmediziner Hunderte von Leben gerettet, was für mich auf einem ganz anderen Level steht. Ja, ich hatte Business-Erfolg, ich war in der Bunten, ich war... Aber ein Leben zu retten, das ist für mich was, wo ich sage, das ist auf einem so viel wertvolleren Level im Grunde genommen, als jetzt irgendwie ein Zeitungsartikel. Ja, also die Coaching-Arbeit, da sage ich, da gehe ich auch wirklich ganz nah an den Menschen ran und helfe dem, wirklich echte Probleme zu lösen und sein Leben auf ein neues Level zu bringen. Aber da war ich damals noch gar nicht. Ich hatte gerade BMW verlassen. Ich habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ich habe damit gutes Geld verdient und er hat in der Zwischenzeit Leben gerettet. Und das war für mich so, ich habe überhaupt nicht begriffen, wie da trotzdem so ein Wertigkeitsgap von ihm gesehen wurde. Und ich dachte, ich könnte es ihm vermitteln, aber wenn das nicht von, das habe ich mittlerweile auch begriffen, das muss von innen kommen.
Genau.
Das bringt von außen gar nichts.
Wie hast du es von innen hinbekommen?
Für mich? Mhm. Ich glaube, ich habe viel in meiner Kindheit schon die richtigen Impulse bekommen, Dinge positiv zu sehen. Also ich habe zum Beispiel mich nie als Scheidungskind betrachtet. Das ist ein Wort, was, das trifft für andere zu. Das ist für mich so, hä? Obwohl ich ja eigentlich faktisch auch Eltern habe, die sich getrennt haben. Meine Mutter kam damals mit einer Frau zusammen, was in der Zeit nicht immer nur einfach war. Also gerade wenn du Teenager bist und vor, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, über 30 Jahre, ups, das war jetzt nicht so ein souverän von der Gesellschaft gehandeltes Thema. Und wenn dann am Elternabend auf einmal Händchen halten, zwei Frauen einlaufen, puh, das war nicht ohne. Und trotzdem habe ich relativ bald für mich begriffen oder das mich aufs Positive fokussiert und gesehen, hey, ich habe jetzt drei Eltern. Und ich bin nicht das Scheidungskind, sondern ich bin einer der ganz wenigen Menschen auf dieser Welt, der drei Eltern hat. Und das ist was, wir haben ja immer die Wahl. Und es gibt so viele Punkte, die kann ich entweder, nehmen wir das doofe Glas, entweder es ist halb voll oder es ist halb leer. Ich kann aber einfach sagen, es ist nicht nur halb voll, sondern es ist ein Danke, ich habe ein Glas und da ist noch was drin. Und diese Wahl haben wir ja. Und da ist sogar noch Trinkwasser drin, was ich aus dem Hahn kriege, ohne dass ich mehr Cholera einfange, was schmeckt, was nicht irgendwie nach Chlor schmeckt, sondern was sauber ist, was mich am Leben hält und was nichts kostet, im Grunde genommen. Also das kann ich ja ins Extreme sogar bringen. Und ich glaube, ich habe das sehr früh gelernt, vielleicht auch in der Zeit, in der ich in der Sekte war. Also es klingt immer so furchtbar, oh Gott, du warst in der Sekte. Ich war in einer Zeit, in der viel Prägung auch stattgefunden hat, war ich in einer Gruppe an Menschen, die sehr werteorientiert gehandelt haben. Wir haben auch viel gesungen. Also es war dann wirklich so, Teenager Sonja ist am Donnerstagabend zum Bhajan singen gegangen und hat da spirituelle Lieder gesungen und am Freitag war ich dann in der Disco unterwegs. Aber auch da, man kann das positiv sehen oder negativ. Und ich glaube, ich habe früh gelernt, einfach mich aufs Positive zu fokussieren.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug.
Was ja auch wieder unterstreichen würde, wie das positive Mindset dich dann auch dahin bringt und pusht, wo man hin will. Ne? Die Esoteriker würden das jetzt Manifestation nennen, ja, wie auch immer. Aber genau das ist es halt, ne? Dass wir uns vielleicht auch mit Negativität und Pessimismus Türen zuschlagen, die einen
absolut offen sind. Ne? Und Entschuldigung.
Bitte, mach du.
Es passiert genügend, Scheiße auch in meinem Leben. Aber ich wäre doch dumm, wenn ich mir mein Leben deswegen versauen würde. Auch ich habe mehr als genug Herausforderungen. Und ich habe auch in meinem beruflichen Erfolg immer wieder Themen, die zwicken. Ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem neuen Buch, mein großer Wunsch war wirklich, das auf die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. Es ist im Juni rausgekommen und ich wollte auf der Augustliste drauf sein. Und ich habe wirklich viel dafür eingesetzt. Von einem Vorwort von Veit Linder und das natürlich auch immer schön wieder gespielt. Ich saß da tagelang und habe allen meinen Bekannten gemessen und habe gesagt, hey, seid die Ersten, die es kaufen, damit da die Algorithmen in Schwung kommen. Ich habe so viel gemacht. Und im August habe ich die Bestsellerliste um 18 Einheiten verpasst. Und das ist, wenn du Tausende von Büchern verkaufst und an 18 finalen Einheiten scheiterst, das tut echt weh. Und es war auch so ein Moment, wo ich ganz kurz ganz schön Tumult an Gefühlen hatte. Irgendwo so zwischen, wow, so nah dran und einem wirklich ganz laut ins Universum gebrüllten. Und dann habe ich aber für mich entschlossen, okay, mich jetzt zu ärgern, bringt gar nichts. Es jetzt sein zu lassen, als naja, hat halt nicht geklappt. Dafür habe ich nicht so viel schon eingesetzt. Und dann habe ich nochmal richtig Vollgas gegeben. Und auf der Septemberliste bin ich jetzt nicht auf Platz 20, nicht auf Platz 19, sondern auf Platz 11. Völlig souverän reingesegelt. Und das ist doch das im Leben. Dinge gehen schief, Dinge laufen manchmal völlig außer Plan und manchmal fährst auch Vollgas gegen die Wand. Schütteln, Kraft sammeln und weitermachen, wenn dir wirklich was dran liegt, weil der Erfolg kommt. Und da geht es ja nicht um irgendwelche Zahlen, da geht es um den Erfolg zu sagen, mit dem Buch kann ich damit ganz, ganz viel mehr Menschenleben bewegen, kann ich Menschen helfen. Und das ist ja für mich der wirkliche Erfolg, dass es damit so viel Aufmerksamkeit jetzt auch noch gekriegt hat, dass ich wirklich Menschen berühren kann damit.
Sonja, was bedeutet für dich ganz persönlich Erfolg? Wie definierst du das?
Erfolg hat für mich ganz wenig mit Geld und Titeln und dicken Autos und Corner Offices zu tun, obwohl ich, wenn man das von außen betrachtet, viele Jahre genau da hinterhergehetzt bin. Wobei auch bei BMW für mich es immer um die Menschen ging, um die Erlebnisse, um die Erinnerungen, die ich kreieren konnte. Und Erfolg, wahrer Erfolg, ist für mich die Möglichkeit, Seelen zu berühren.
Wie sehr hast du deine eigene Seele dabei im Blick?
Oft gut, nicht immer gut genug. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich mein letztes Buch geschrieben habe. Da geht es um Achtsamkeit. Und das heißt, das Buch heißt ja bewusst auch ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil man wirklich also es geht wirklich darum, sich selber besser kennenzulernen, ganz klar zu sehen, wo komme ich her, wer bin ich, wo stehe ich in meinem Leben und wo möchte ich hin. Und ich laufe immer wieder selber ein bisschen Gefahr, dass ich zu sehr für andere da bin, zu wenig für mich selbst. Und dieses Buch hat mir unglaublich viel auch gegeben im, ja, ich kann viel geben und ich gebe wahnsinnig viel gerne, aber auch in diesem Bewusstsein, ich muss mich ganz arg auch um mich selber kümmern. Und ich zuck immer noch, wenn ich im Flieger sitze und die Durchsage kommt im Falle von Sauerstoffverlust, nehmen Sie sich erstmal selber die Maske auf, bevor Sie anderen helfen. Das ist bei mir immer noch so ein kleiner Saboteur, der sagt, stopp, aber ich würde erstmal allen anderen drumherum helfen. Aber ich komme langsam dahin, wo ich wirklich sage, nee, ich setze mir wirklich souverän diese Maske auf und dann helfe ich dem ganzen Umfeld. Ja, und das ist eine ganz tolle Erkenntnis.
Also die Antwort, ein Erfolg bedeutet für dich, hast du nicht gesagt, ich klammer's mal ein, andere Seelen zu berühren, zeigt ja auch, wie wichtig die Umwelt für dich ist. Und das sind ja meistens die Menschen, die dann sich selbst manchmal nicht so im Fokus haben. Deswegen habe ich die mal so ganz frech hinterhergeschoben, die Frage. Aber dieses Thema Achtsamkeit ist ja nicht umsonst in dein Leben gekommen. Und genau aus diesem Grund, wie du es gerade schon beschrieben hast, hast du halt auch gesagt, okay, Sonja, du kannst zwar viel, aber vielleicht darfst du dich selbst jetzt mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Und da tust du dir selbst was Gutes und schreibst dieses wundervolle Buch. Sicherlich hat es dir sehr dabei geholfen, auch dich selbst in den Fokus zu nehmen, weil du ja wahrscheinlich dieses Workbook mit vielen Fragen auch für dich beantwortet hast und nicht nur die Fragen an die Seelen da draußen gestellt hast. Richtig. Magst du uns ein bisschen mitnehmen und in dein Buch reinschauen lassen?
Genau, also als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, war mir ganz sofort klar, dieses Buch wird kein Theoriewälzer, dieses Buch wird wirklich ein praktischer Werkzeugkoffer, der mit viel Leichtigkeit, mit kleinen Fragen große Themen behandelt. Ist in 5 Bereiche aufgebaut. Wer bin ich? Da geht es um so Themen, was für ein Wesen habe ich überhaupt? Was für Stärken habe ich? Was für Charaktereigenschaften? Wer bin ich? Dann geht es darum, wo komme ich her? Nicht nur dieses, wo komme ich familiär, kulturell her, sondern was habe ich in meinem Leben schon erlebt? Weil die meisten der Leser und Leserinnen sind ja doch jetzt nicht 20 oder nicht 15, sondern halt schon 30, 40, 50, 60 und haben halt einfach, wo komme ich her? Da sind ja Jahrzehnte an Erfahrungen, an Erlebnissen, an tollen Momenten, an Traumata, an allem dabei. Dann der dritte Bereich, ganz wichtig, wo stehe ich in meinem Leben? In den Bereichen Arbeit, Work-Life-Balance, Partnerschaft, Liebe, Zuhause und teilweise ganz einfache Fragen, die aber wirklich tief gehen. Ist meine Wohnung und mein Haus oder mein Haus, ist das auch mein Zuhause? Einfach, das ist keine einfache Frage, vor allen Dingen, wenn es ein Jein oder ein Nein wird. Ganz einfache Frage zum Beispiel auch mein Umfeld. Es gibt ja immer so diesen Spruch, zeig mir deine 3, 5 besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ich habe das Thema bewusst weitergefasst und ich sage, da gibt es einen Bereich in dem Buch, und ganz kleine Kapitel, die meisten sind auf einer Doppelseite abgehandelt. Und da geht es ums Umfeld. Überleg dir die 10 Menschen, die in deinem Umfeld am präsentesten sind. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um den Partner, den Arbeitskollegen, die Tochter, die Menschen, die halt physisch sehr naheliegend sind, sondern es geht auch um Menschen, die gedanklich sehr präsent sind. Zum Beispiel jemand, von dem du dir regelmäßig einen Podcast anhörst, der dich inspiriert. Aber auch vielleicht zum Beispiel ein Ex, der dir massiv noch an dir nagt, der vielleicht immer wieder auch in deinen Träumen auftaucht. Also durchaus, wer sind die 10 Personen, die am präsentesten sind? 10 Namen aufschreiben. Allein das ist schon eine echt interessante Übung, weil man sagt, ja, weiß ich ja, ja, setz dich mal hin und schreib die wirklich auf. Und dahinter sind Smileys. Lächelnd, neutral, negativ. Was machen diese Menschen mit dir? Und dann mal ehrlich hinschauen, wie sieht die Energiebilanz aus mit diesen 10 Menschen, die in meinem Leben am präsentesten sind? Und natürlich gibt es Menschen, wenn jetzt zum Beispiel dein Partner gerade krank ist, da wird wahrscheinlich ein negatives, energieziehendes Smiley sein. Der soll auch nicht ausgestrichen werden. Aber da muss man dann halt schauen, wie kriege ich die anderen 9 so positiv, dass die mir die Kraft geben, Nummer 10 abzufangen. Und was ich ganz oft höre ist, ja, aber ich kann ja mit meinem Chef, da kann ich ja nichts machen. Schwiegermutter kann ich ja nichts machen, Nachbar kann ich ja nichts machen. Du hast ja leicht zu reden. Doch, wir können was machen. Wir können Grenzen setzen. Wir können, wenn der Nachbar mich jeden Morgen ärgert, dann gehe ich halt verdammt nochmal 10 Minuten früher aus dem Haus. Wenn ich dadurch Frieden habe und dem nicht über den Weg laufe. Halleluja! Was sind schon 10 Minuten für Seelenfrieden? Wenn es jetzt in der Arbeit ist und mein Chef mich so psychisch kaputt macht, dann habe ich in Deutschland grundsätzlich die Möglichkeit, mir auch eine andere Arbeit zu suchen. Ja, das geht ja nicht. Doch, es geht. Oder aber ich suche das Gespräch, versuche Lösungen zu finden. Oder aber ich gehe ihn vielleicht so aus dem Weg, dass ich nicht jeden Mittag dann noch im Pausenraum mit ihm da. Also es gibt ja 1000 Möglichkeiten, Dinge leichter zu gestalten. Nur man muss sie eben angehen. Und da geht es eben ganz stark auch in diesem Bereich drum, wo stehe ich in meinem Leben, dass ich erstmal eine Bestandsaufnahme mache. Wo zwickt's? In welchen Bereichen zwickt's denn wirklich? Und dann geht es weiter, wo möchte ich hin? Und sich da auch mal ehrlich überlegen, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Was will ich eigentlich? Von der banalen Bucketlist hin bis zu Themen, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und dann der letzte Punkt noch, wobei der im Vorfeld auch immer wieder schon reinfließt, wie komme ich dahin? Und mir ist ganz wichtig, dass dieses Buch eben ein mit viel Leichtigkeit sehr, sehr ansprechend gestaltetes Workbook ist, also auch durchaus ganz schöne Sprüche auch drin, viel zum Gestalten, Ausmalen, viel auch, wo man einfach nur mal was ankreuzt, weil die Themen sind tief genug, da muss ich nicht immer 17 Seiten Aufsatz schreiben und 400 Seiten Text lesen. Also es soll Freude machen und es darf tief gehen. Und das Feedback, wir haben jetzt über 400 Rezensionen schon, die so überwältigend sind, es zeigt, es hilft den Leuten wirklich. Und eine über 80-jährige Leserin, die war so süß, die meinte dann irgendwann nur nach einer Weile, ach, das ist doch ganz einfach, das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Das trifft so auf den Punkt.
Nein, ganz, ganz platt formuliert, ne?
Ja.
Ja, ich denke auch, dass es für unsere Hörerinnen und Hörerinnen sehr wichtig sein können, weil gerade innerhalb der toxischen Beziehung sie ja sehr häufig ihre Identität verlieren.
Ja.
Dass sie sich jahrelang haben vorschreiben lassen, wer sie zu sein haben, welche Bedürfnisse sie besser nicht haben. Und gerade wenn man dann aus so einer toxischen Beziehung heraus möchte, gar nicht mehr weiß, wer man ist, was man will, welche Bedürfnisse, kein Zugang zu den Bedürfnissen.
Was man sein darf auch.
Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dein Workbook dazu beitragen könnte, dass sie ihre Identität sich zurückholen oder neu finden. Und gerade das letzte Kapitel, was du eben angeteasert hast, wie komme ich dahin? Magst du mal einen Tipp aus diesem Kapitel mit uns teilen?
Also es gibt natürlich viele verschiedene Wege. Und für jeden funktionieren da auch andere Dinge. Also das Allerwichtigste für mich ist, sich mit dem Thema erstmal befassen und die Verantwortung zu übernehmen. Wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich sage, ich würde so gerne auf den Everest steigen, und es muss noch nicht mal der Everest sein, es kann auch einfach der Hausberg sein. Solange ich auf dem Sofa sitze mit der Tüte Chips in der Hand und der Fernbedienung in der anderen, werde ich da nicht hinkommen. Das heißt, ich muss mir wirklich für mich die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin es mir wert, dass ich in diesem Leben glücklich bin. Und dann mit Hilfe von Werkzeugen, vom Umfeld, wenn ich zum Beispiel bei dem Umfeld bleibe und ich sage, okay, ich habe ein paar zu viele negative und der Rest ist eh nur neutral und eigentlich sind nur zwei positive drauf, dann ganz aktiv überlegen, wer sind positive Menschen, die ich dazufügen könnte. Ich habe zum Beispiel eine bezaubernde Cousine, die Inge. Wir sehen uns viel zu selten. Es geht halt meist nicht. Was wir aber machen, ist kurz telefonieren. Und oft sind diese Telefonate 5, 6 Minuten. Die Inge ist ein solcher Sonnenschein. Diese 5, 6 Minuten, die pflastern mir ein Strahlen ins Gesicht, was Stunden hält. Und gerade in Momenten, wo es dir nicht gut geht, wo du vielleicht an einem Punkt bist, wo du dich wieder finden musst, umgib dich da vor allen Dingen mit den richtigen Menschen, die dir auf dem Weg helfen, die dir ihre Hand reichen, mit denen du offen sprechen kannst und die dich nicht weiter runterziehen. Und auch da, es ist ja oft so, man umgibt sich ja gerne mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, die werden einem nicht raushelfen. Sondern da vielleicht ganz bewusst auch Hilfe suchen, sei es, und manchmal ist es ja so eine einfache Sache wie, ich höre den richtigen Podcast und lass mich da inspirieren. Ich hole mir einen Coach, ich gehe vielleicht auch mal in eine Therapie oder aber ich umgebe mich mit Menschen, die mir Mut machen, die vielleicht sowas überwunden haben schon, was Ähnliches, die mich verstehen und ich muss aber einen Mund aufmachen.
Ja, das ist total wichtig, was du gerade sagst, auch für meine Community, ne, weil ja auch sehr, sehr viele sich dort in Selbsthilfegruppen austauschen, was auch wundervoll ist und wo man sich verstanden fühlt, was aber trotzdem manchmal nicht den Weg erleichtert, da rauszukommen. Und dass es da halt häufig besser ist, sich jemanden zu suchen, der den Weg schon gegangen ist und es geschafft hat und der als Vorbild fungieren kann, als diejenigen, die noch alle drinstecken und ja einfach Angst haben, auch rauszugehen. Die motivieren dich natürlich auch nicht. Ja? Und diese Erfahrung, wie ein Leben nach einer toxischen Beziehung sein kann, die kann dir ja nur jemand geben, der da raus ist und es jetzt genießt. Und von daher bin ich absolut bei dir, dass man unfassbar gut aufpassen muss, welche Menschen einen influenzen, auch über Instagram. Ja, also es gibt ja auch ganz viele.
So viel Negativität möglich. Ja, und wirklich kleine Schritte gehen. Ich höre das auch so oft, so dieses, wie kann ich bis morgen mein ganzes Leben umwerfen?
Entschuldigung. Ja, das wäre ja auch wünschenswert und schön, ne? So mit der Kleidung einfach wechseln.
Schnipp und es ist alles toll. Also dieses Buch, mein Buch suggeriert auch nicht, verlass deinen Partner, pack deine Koffer, wander aus und Halleluja. Nein, da geht es oft um ganz Kleinigkeiten. Wenn ich zum Beispiel zu Hause mich nicht wohlfühle, wenn ich noch in dieser toxischen Beziehung festhänge, dann kann ich doch zumindest mir mal überlegen, wie schaffe ich es, dass ich mein Zuhause so gestalte, dass ich da Wohlfühloasen habe, dass ich da einen Rückzugsraum habe, dass ich da irgendwo auch Momente habe, wo ich hinschaue und sage, Hey, da stehen ein paar Blümchen, die habe ich heute gepflückt auf der Wiese, weil ich es mir wert bin. Und es sind ganz viele kleine Punkte, die dann immer wieder ins System reingehen und wo ich auf einmal merke, hey, es ist okay, wenn ich mir die Blümchen selber pflücke und die da hinstelle. Weil ich schaue hin und es ist schön. Also da kann ich ja so viele kleine Themen machen und keine Kleinigkeit wird dein Leben verändern. Aber die Summe von ganz vielen Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel in meiner ganz großen, größten, tiefsten Trauerphase immer mal wieder einen ABBA-Song angemacht. Und mir war echt nicht nach Tanzen zumute. Und es waren so 5 Minuten des, irgendwie ist das Lied doch gerade ganz geil. War ich deswegen von meiner Sorge, von meinem Schmerz befreit? Nein. Und es wird kein ABBA-Song und kein wer auch immer der Welt schaffen. Aber es waren 5 Minuten, die ich mit ein bisschen mehr Leichtigkeit schon gelebt hatte. Dann habe ich angefangen in der Phase, und das ist was, was ich wirklich allen ans Herz legen möchte. Gerade Menschen, die sich in einer schwierigen Phase befinden, die sich vielleicht nicht so geliebt, geschätzt fühlen und die viel oben eins drauf kriegen. Fangt an, einen Wertschätzungsfolder zu machen. Ich habe den, und zwar am iPhone gibt es ja diese Folder, und ich habe in meinen Foldern habe ich einen, da sind nur Wertschätzungsthemen drin. Fotos von lieben Gesten. Das hat zum Beispiel mein Partner mir irgendwann mal geschickt. Einfach, da war ich nicht da, und er meinte, ich habe einen Kaffee gemacht für dich. Messages von Menschen, die mir einfach Danke sagen. Und die habe ich abfotografiert und da reingepackt. Und da sind über 200 Nachrichten jetzt drin. Und da sind viele dabei, die hätte ich vergessen. Und in dem Moment, wo es mir mal nicht so gut geht, da schaue ich da rein und sehe, wie viel unglaubliche Liebe. Das zum Beispiel hat eine ehemalige Praktikantin von mir, hat mir zum Geburtstag eine Karte gebastelt mit selbstgepressten Blumen. Da kommen mir jetzt noch fast die Tränen. Es sind solche, und es sind Kleinigkeiten. Diese Karte wäre vergessen. Da würde ich heute nicht mehr dran denken. Und es ist so, so schön. Mir kommen gerade.
Mega schöne Idee, Sonja.
Und das
Mega
ist,
schöne
und
Idee.
das Lustige ist, auch da, ich habe das immer wieder im Freundeskreis bei meinen Coaching-Klienten, die sagen: Ja, aber du hast ja viel Feedback, du bist ja so präsent, wo ich sage: Ich habe jetzt viel schon da drin in meinem Folder. Fang diesen Folder an, und genauso wie meiner, der auch bei Null angefangen hat, muss das Ding wachsen. Und jeder sagt mir, ja, ob da was reinkommt, wo ich sage, probier's doch einfach. Und auf einmal kommt dann, hey, ich habe die ersten 2, 3 Messages drin. Da hat mir jemand was total Nettes gesagt, geschrieben, wo ich sage, Screenshot, zack, rein. Und jeder Einzelne hat so viele, über die Wochen, über die Monate, so viele tolle Nachrichten da drin. Und es ist so eine Herzensbank. Seelenheilfolder, wie auch immer man den nennen möchte.
Ja, es ist voll schön, weil ganz oft ist es ja auch so, dass wir tolle Sätze bekommen und sie gar nicht als diese wahrnehmen können oder in unser System reinfließen lassen können, weil wir eben nicht selbst davon überzeugt sind. Oder wir denken, das, was wir machen, ist ja alles ganz normal, das kann ja jeder. Dass das nicht so ist und dass man nicht erst Spiegel-Bestseller-Autorin werden muss, um besonders zu sein, ne? Das ist eigentlich auch eine wichtige Botschaft, die wir hier nochmal mitgeben dürfen. Und Mut
Absolut.
dafür. Diesen Folder, bastelt euch den gerne, nehmt diese Inspiration von der Sonja mit. Und schaut doch einfach mal, wo ihr an Weihnachten steht, wenn ihr an Weihnachten ihn nochmal öffnet und bis dahin ihn
Ja.
einfach nur füttert.
Und keine Angst vor diesem Jahr, da kommt ja nicht genug rein. Ich habe auch mal Wochen, da kommt nichts rein. Und dann wieder kommt was und ich sage, oh, das mache ich rein, das mache ich rein. Und das ist eine solche Freude und der wird wachsen. Der wird wachsen.
Schön, liebe Sonja, alle meine Gäste bekommen zum Schluss noch mal so eine kleine Abschiedsbühne. Du, quasi, wenn du jetzt auf einer Bühne stehen würdest und du hast vielleicht so wirklich eine prägnante Aussage, wo du denkst, damit möchtest du die Seele berühren. Was sind so deine wichtigen Advice ist so ein schönes Wort im Englischen und Ratschlag ist so schlecht im Deutschen. Also, was
Nennen
ist
wir es Inspiration, das
dein
klingt nicht so
Geschenk,
ruppig.
deine Inspiration für meine Hörerinnen und Hörer heute zum Schluss?
Ich glaube, das, was ich Was ich am liebsten gerne nochmal sagen würde, ist, du hast es verdient, ein wundervolles Leben zu leben. Aber es liegt an dir und in deiner Hand, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass dieses Leben so schön wird, wie du es dir wünschst und wie du es verdienst.
So schön, so kraftvoll und vor allem so machtvoll. Vielen lieben Dank, Sonja, für alles das, was du heute mit uns geteilt hast. Dein Buch setze ich in die Shownotes. Du hast einen Podcast, deine Homepage. All das findet ihr natürlich in der Homepage. Und ja, herzlichen Dank an dich, dass du zugehört hast. Herzlichen Dank an Sonja, dass du da warst. Ich hoffe, du hast viele Inspirationen, ich bin mir sicher, mitgegeben. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für dieses Buch, für das nächste und das übernächste und für alle, die da noch kommen mögen. Und von Herzen alles Liebe für dich.
Danke dir, liebe Katja. Und wenn ich an der Stelle noch eine kleine Bitte äußern dürfte. Die Katja hat einen so tollen Podcast und sie gibt euch damit so viel. Bewertet diesen Podcast. Sagt einfach kurz Danke und zwar nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Wenn der Podcast zu Ende ist, springt kurz rein in die Bewertung, kommentiert es, bewertet es mit 5 Sternen, teilt es mit euren Freunden. Das ist ein Weg, das zurückzugeben an die Katja für diese tolle Arbeit, die sie hier leistet.
Schön.